ein Künstler aus der Ukraine, das ist Alexei Czerny, der arbeitet hier in Kassel in der Grimmwelt mit Papier. Er schöpft selbst Papier und schafft ein Diorama von einem unglaublichen Zauber. Hier ist nichts gezeichnet etwa, was als dunkle Figuren zu sehen ist. Da ist das Papier dicker dadurch und anders bestrahlt. Dadurch hat es auch diese unglaubliche 3D-Form. Man hat das Gefühl, man geht hinein. Und hier erzählt er uns noch einmal die ganze Geschichte des Beginns und der Weiterentwicklung des deutschen Wörterbuches. Jakob und Wilhelm Grimm sind zu der Zeit, bevor sie eben des Landes verwiesen, anerkannte Professoren in Göttingen. Der König Wilhelm IV., der ja in Personalunion auch König von England ist, verstirbt. Er hatte ein Staatsgrundgesetz herausgegeben 4 Jahre vorher, wo der Umgang des Volkes mit dem Staat für die damalige Zeit sehr fortschrittlich geregelt war. Jetzt hat er keine legitimen Nachkommen und aus England, aus London, wird sein Bruder Ernst August nach Hannover geholt, um dort als neuer König zu regieren. Dieser Bruder hebt als allererstes das Staatsgrundgesetz auf und da gibt es große Unruhe im Königreich Hannover, denn auch die Göttinger schreiben in diesem Falle einen Brief an den neuen König, die später berühmt gewordenen Göttinger Sieben, einen ganz höflichen Brief, ehrerbietige, untertänigste Erklärung, also ganz höflich formuliert. Und sie schreiben dem König, dass sie auf diese Verfassung einen Eid geschworen haben und für sie ein Eid eine religiöse Handlung ist. Und das darf ihrer Meinung nach auch kein König einfach nicht akzeptieren oder nicht achten. Nur wir schreiben das Jahr 1837. Da gibt es keinen König, der sich ein solches Verhalten gefallen lässt und sie werden entlassen. Und das ist der Moment, wo der besonders missliebige, der gehörte nämlich zu dem besonders missliebigen, der Jakob, das Königreich Hannover verlässt. Sie sehen da hinten die Silhouette von Göttingen. Er ist tatsächlich über die Werra-Brücke am ersten Tag nach Witzenhausen gekommen. Vielleicht erinnern Sie sich, gestern Abend fiel im Theater nochmal der Name Witzenhausen. So, und da gibt es eine steinerne Brücke noch heute. Der Jakob kommt also nach Witzenhausen und hat auch die erste Nacht da verbracht im Gasthof zur Krone. Was Sie hier sehen, sind nicht irgendwelche Menschen, die da hinterherlaufen, sondern es sind die Studenten. Der König ahnte, dass es ein Triumphzug werden könnte und verbietet an diesem Tage, dass man Kutschen leihen kann oder verleiht, dass man Pferde bekommen kann. Es untersagt er alles. Die Studenten lassen sich nicht abhalten. Sie laufen einfach hinter dem Professor hinterher. So sieht das Ganze aus. Und Ernst August ist auch da, haben Sie ihn schon entdeckt, da hinten in den Wolken. Da guckt er grimmig auf diese Szene. Ja, jetzt sind sie wieder beide, die Familie von Wilhelm folgt natürlich auch, nur der kann sein Bündel nicht so schnell packen wie sein Bruder. Der kommt also in Kassel an. Das ist im Moment noch ein bisschen dunkel, es wird gleich wieder heller werden. Sie sind beim Bruder untergebracht, in dem Nebenhaus, wo sie früher gewohnt haben. Er gibt ihnen eine Wohnung, und also bei dem Malerbruder. Und der Verleger aus Leipzig kommt nach Kassel und sie unterschreiben einen Vorvertrag. Und Czerny zeigt uns auf eine unvergleichliche Art und Weise, wie schwierig das für die Jakob und Wilhelm Grimm waren, jetzt nicht mehr nach eigenem Gutdünken arbeiten zu können, sondern an die Buchstaben des unterschriebenen Vertrages gebunden zu sein. Deswegen, Sie sehen es, es wird heller, da hinten sitzt der Verleger, der hat einen menschlichen Fuß und einen Pferdefuß. Der Pferdefuß ist der Hinweis auf diesen Vertrag. Und bei den Grimms gab es keinen Vogel, aber sie fühlen sich durch diese Unterschrift gefangen wie in einem Käfig. Der Vogel ist vorangeflogen, den zeige ich Ihnen noch. Also das ist der Moment des Unterschreibens vom Vorvertrag. Jetzt geht es los. Das große Exzerpieren beginnt. In allen Bibliotheken überall sind Männer am Werk und suchen die ihnen aufgegebenen Schriftsteller, speziell eben die aufgegebenen Worte. Was macht Czerny hier? Er mogelt uns einen Spitzweg da rein, den Bücherwurm, der natürlich da nichts zu suchen hat, aber Sie finden immer solche entzückenden, liebevollen Hinweise auf Kunst oder auf Geschehnisse aus der damaligen Zeit. Hier geht vielleicht der Jakob durch unsere Karlsaue, denn er wohnte überall oberhalb der Karlsaue, mit fast vorgezogenen Schultern. Er weiß, auf was er sich eingelassen hat mittlerweile. Und da hinten in der Ferne kommen schon wieder Kutscher und Kutschen und Träger, die neue Kästen mit Wortzetteln nach Kassel liefern. Das zeigt Czerny uns hier. Dann gibt es eine erste Lieferung in Leipzig. Man ist teils begeistert von dieser Arbeit. Die Presse und auch das Publikum findet aber auch manches nicht so spannend. Vor allen Dingen die Konkurrenz findet das nicht so gut. Und hier machen wir jetzt den nächsten Sprung. Hier ist es auch gerade wieder dunkel, aber das werden Sie gleich auch besser sehen können. Das ist die Todesstunde von Jakob. 1863, am 20. September, stirbt er. Und schauen Sie, er sitzt dort in seinem Sessel. Sie werden gleich die beleuchteten Hände sehen können. Auf dem Bücherstapel sitzt der Vogel aus dem Käfig, den wir vorne gefunden haben. Und er ist umgeben von seinen Kindern, von seinen Büchern. Wie in einem Tunnel geht man mit den Augen hinein. Bücher, Bücher, Bücher. Und ganz hinten können Sie sehen, da scheint ein helles Licht. Czerny setzt das um, was viele Menschen schon mal erzählt haben, wenn sie auf der Schwelle des Todes zurückgeholt worden sind durch ärztliche Kunst oder irgendwelche anderen Dinge. Dann erzählen die immer, es war ganz hell und warm. Und Czerny zeigt uns das bei dieser Darstellung. Es dauert noch scheinbar ein bisschen. Wie gesagt, die Hände sind gefaltet und die werden dann auch beleuchtet. Dann geht es weiter. Natürlich ist das Ende nicht gekommen vom Wörterbuch. Man arbeitet weiter. Sie wissen ja, bis Frucht waren die Grimms beschäftigt. Und hier ist einer der Mitarbeiter, der schon bei den Grimms gearbeitet hat. Das ist Rudolf Hildebrand. Und dieser arme Mensch liegt dort hinten hingemäht auf einem Buch, eingerieselt von Buchstaben und Wortfetzen. Denn der allein hat nur das Wort Geist zu bearbeiten gehabt. Und das fasst im deutschen Wörterbuch 119 Spalten. Also deswegen, er ist vom Geist der Wörter heimgesucht. Ja? Und dann geht es weiter. Aus den 40 Kleinstaaten in Deutschland wird ein deutsches Reich. Es gab ja schon vorher einen Versuch, der misslingt. Darüber werde ich Ihnen später auch noch etwas zeigen. Und jetzt gibt es also ein deutsches Reich. Und jetzt hat man auch das Geld, Projekte ganz anders anzugehen, wie eben auch die Sammlung zum deutschen Wörterbuch. Man gibt es in Institute. Und schauen Sie, das ist ein solches Institut. Oben auf dem Dach Reiter mit Buchstaben, so dass Sie das Gefühl haben, ach ja, da wird drin gearbeitet. Jetzt sitzen da Menschen, die nichts anderes tun, als am deutschen Wörterbuch arbeiten, weil sie auch jetzt bezahlt werden. Es ist nicht hier ein Germanist und dort ein anderer. Es geht jetzt voran. Ich habe übrigens an der Vitrine, bin ich vorbeigegangen, da sind noch Originalbände, wirkliche Originale aus dem von der Arbeit vom deutschen Wörterbuch. Und hier, das erklärt sich, darf ich mal, von alleine, ich mache mal absichtlich die Hand davor, brauchen Sie nur richtig mal gucken, gucken Sie den rechten Herrn hier vorne an, dann wissen Sie, welche Zeit gemeint ist. Es ist eine Weiterführung der Arbeit am deutschen Wörterbuch nach der Machtergreifung. Der sieht so ein bisschen aus als Hinweis wie Adolf Hitler. Und wenn Sie jetzt mal sich da hinstellen und durch die Fenster gucken, schauen Sie mal, sehen Sie da was? Da sind Aufmärsche, da sind Fahnen, die getragen werden und es lodert ein Feuer. Das ist der Hinweis von Czerny für die Bücherverbrennung, die ja in Berlin auch stattfindet, ganz stark. Und ein grauer Rauchschwaden zieht in diesen Raum, wo man sitzt und an einem neuen Buch arbeitet. Ja? immer solche Anspielungen auf das Geschehen drumherum von Czerny macht das Ganze so lebendig. Das Ergebnis dieses Diorama ist dann natürlich das, die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, sicherlich auch hauptsächlich bezogen auf Berlin, denn da war ja die Wörterbuchsammlung gelagert. Er macht sich große Mühe, dass er amerikanische und sowjetische Soldaten richtig darstellt, obwohl ich es sicherlich als normaler Gast nicht finden würde. Er nimmt sich das aber ganz wichtig vor. Die Wörterbuchsammlung war ausgelagert und ist dadurch natürlich gerettet worden. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg finden Russen diese Sammlung und sie beschlagnahmen sie, weil sie denken, es seien Geheimpapiere. Erst nach näherem Hinschauen wissen sie, was es ist und geben es zurück. Ein wenig ist verloren gegangen, aber nicht erheblich viel. Und jetzt kann man weiterarbeiten. Und dann ist das Jahr 1961 da. Wir haben in Deutschland zwei Staaten. Das sehen Sie durch den Bruch hier vorne in der, ja, es ist keine richtige Mauer. Sie sehen, es ist eigentlich überhaupt keine Mauer. Aber da steht man ja auch drauf. Also es gibt zwei deutsche Staaten. Fertiggestellt ist das deutsche Wörterbuch von Göttingen, da werden die gemeint, und von Berlin-Ost. Und die Göttinger werden eingeladen, nach Berlin-Ost zu kommen, um einen Nationalpreis der DDR zur Fertigstellung des Wörterbuches in Empfang zu nehmen. Aber Czerny macht auch hier wieder besonders. Gucken Sie mal dahinter, dieser Zeitbezug. Schauen Sie mal, als Berlinerin erkennen Sie sicher, dass da hinten die Berliner Mauer aufgebaut wird. Da sind Männer am Mauern mit Kellen, mit Steinen. Er macht auch diesen Bezug auf das Jahr 1961. Das ist also eine unglaubliche Faszination. Jetzt ist es fertig. A bis Zypressenzweig. Das letzte Wort im 32. Band ist Zypressenzweig. Und der erste Band beginnt von A natürlich bis Biermolke und fängt im zweiten Band dann an mit Biermörder. Wissen Sie, was ein Biermörder ist? Das ist im Wörterbuch nachzulesen. Der, der Bier verdirbt, Bier vernichtet, Bier trinkt. Wann immer Sie oder Freunde oder irgendjemand ein Bier trinkt, ist er ein Biermörder. Diese Geschichte habe ich natürlich schon oft erzählt und das Niedlichste, was ich je gehört habe von einem Gast hier im Hause, ist folgendes. Er sagte zu mir, ach wissen Sie was, wenn das so ist, dann bin ich ein überzeugter Serientäter. Ist also köstlich, finde ich wunderbar. Ja, also 32 Bände, 10 Jahre später ein Ergänzungsband, aber es ist alte Sprache, ganz einfach. Und Jakob und Wilhelm Grimm haben auch abgelehnt, irgendein Fremdwort aufzunehmen, was ihnen sehr schnell beim Bearbeiten klar war. Prinz und Prinzessin ist kein deutsches Wort. Das werden sie dann auch dementsprechend gar nicht aufnehmen wollen, ja, zum Beispiel. Aber jetzt fängt man von vorn wieder an. Und man sagt, es sind 123 Jahre vorbei, es gibt so viel Neues, wir fangen wieder von vorne an. Und es geht wieder los. Ja, und jetzt werden auch Fremdworte aufgenommen, aber solche, die wir gar nicht mehr als Fremdworte ja, merken, dass wir sie benutzen. Als Sie heute Morgen Ihre Sachen gepackt haben, da haben Sie bestimmt nicht gedacht, wo ist denn meine Geldbörse? Da haben Sie garantiert daran gedacht, wo ist mein Portemonnaie? Dass es ein Fremdwort ist, merken wir erst dann, wenn wir schreiben sollen. Vorher merkt man es nicht. Das wissen Sie, solche Begriffe, die werden jetzt aufgenommen. Und alles geht von vorne wieder los. Und dann ist das deutsche Wörterbuch ins Netz gegangen, 1998. Sie finden im Netz die Fassung von 61. Da können Sie selbst mal zu Hause nachlesen, recherchieren. Ich zeige Ihnen aber dazu noch etwas. So, bis 2012 hat Berlin weitergearbeitet und dann eingestellt. Bis 2016 Göttingen. Man kann nicht sagen, der Grimm ist fertig, so wird er ja auch genannt. Es ist nie fertig, aber man hat den Grimm, das deutsche Wörterbuch, begonnen durch die Brüder Grimm, eingestellt, ja, die Arbeit daran. Ich zeige Ihnen gleich im Nebenraum nochmal, wie auf drei Wänden das deutsche Wörterbuch herunterläuft, auch eine Arbeit wiederum von Eckebonk, damit Sie mal sich eine kleine Vorstellung machen können. Manche Gäste denken immer, das ging um Rechtschreibung. Nein, woher kommt das Wort? Wer hat es denn benutzt? In der alten Sprache, und Sie werden sehen, alles klein geschrieben. Denn der Jakob war ein energischer Verfechter der Kleinschreibung. Der fände das heute gar nicht nett, dass wir groß und klein schreiben. Wir haben im Hause kein A, es gibt nur ein Ä. Und das Ä steht für die Vulgärsprache, denn auch die haben Jakob und Wilhelm Grimm durchaus mit aufgenommen. Ä steht für Erschlein. Das böse Wort, was wir kleinen Kindern strengstens untersagen, zu sagen Arschloch, das steht im deutschen Wörterbuch und viele andere Dinge auch. Und wir haben hier eine Schimpfwortrufmaschine,